Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Willkommen zum Live Leadership Talk. Heute spreche ich mit einem der Experten für Veränderung, Professor Gerhard Roth. Herr Roth, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen.
Ja, gern geschehen.
Lassen Sie mich kurz noch ein paar Takte zu Ihnen sagen. Sie sind Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie am Institut für Hirnforschung der Uni Bremen. Außerdem waren Sie 8 Jahre lang Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und Sie sind, das darf ich ohne Übertreibung sagen, einer der bekanntesten europäischen Hirnforscher und Bestsellerautor. In diesem Jahr wurden Sie von der Weiterbildungsbranche für Ihr Lebenswerk geehrt. Und nicht zuletzt leiten Sie das Roth-Institut, in dessen Räumlichkeiten wir uns gerade aufhalten und dieses Gespräch führen, das Organisationen in Sachen Führung, agiles Arbeiten, Persönlichkeitsdiagnostik und Change Management unterstützt. Herr Roth, Sie waren vor einigen Jahren der Impulsgeber meines Events für Spitzenführungskräfte, das Nachdenken über Führung heißt. Und ich erinnere noch gut, wie fasziniert, aber auch ernüchtert einige Teilnehmer waren. Denn Veränderung ist doch schwieriger, als wir denken. Warum tun wir uns mit Veränderung so schwer, Herr Roth?
Einmal mag unser Gehirn erstaunlicherweise Veränderung nicht so sehr, weil Veränderungen für das Gehirn rein stoffwechselphysiologisch teuer sind. Diese schnellen Veränderungen, die manchmal von uns verlangt werden, die brauchen ganz besonderen Aufwand. Und das mag unser Gehirn nicht, weil es immer stoffwechselphysiologisch an der Decke ist. Und deshalb tut unser Gehirn etwas in allem und jedem, im Handeln, im Fühlen, im Denken, was günstig ist, nämlich automatisieren, vereinfachen, alles regelmäßig zu machen und das, was wir Gewohnheiten nennen. Das liebt das Gehirn, weil das sehr billig ist, relativ risikolos, während Veränderungen immer mit einem Risiko behaftet sind, in psychologischer Sicht, aber eben auch stoffwechselphysiologisch bei der Umverdrahtung große Kosten auf unser Gehirn zukommen. Und deshalb mögen wir es. Im Gegenteil, es ist so, das wissen alle, die älter werden, wenn wir Gewohnheiten ausüben, dann fühlen wir uns, wenn wir eben älter sind, dabei gut. Und man hat festgestellt, dass das Ausführen von Gewohnheiten von unserem Gehirn belohnt wird durch Ausschüttung von Belohnungsstoffen, endogenen Opioiden. Deshalb sprechen wir von lieben Gewohnheiten. Das heißt, das Gehirn geht offensichtlich nach der Maxime vor, ich ändere mich nur in wichtigen Dingen natürlich, wenn es unbedingt notwendig ist und wenn ich davon einen Gewinn habe. Das ist schon mit das Allerwichtigste dabei. Und das ist eben häufig nicht der Fall. Darum sagt das Gehirn, ich will mich doch nicht ändern.
Ich hörte mal, Gehirn wird Energie sparen. Also ist das das, was Sie meinen?
Ja, es ist so, dass geistige Aktivität erstaunlicherweise am allermeisten Energie verbraucht. Das ist für einen Neurophysiologen auch ganz einfach, nämlich es muss schnell gehen, es geht sehr komplex. Also müssen sehr viele sogenannte Synapsen umverdrahtet werden und das ist sehr teuer. Zuckerverbrauch, Sauerstoffverbrauch, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja, genau. Ja. Welche 3 Dinge sollten aus Ihrer Sicht Führende auf jeden Fall machen, damit Veränderung gelingt und besser gelingt? Denn Veränderung ist ja heute sozusagen das Mantra der Zeit.
Veränderungen sind dann am leichtesten, ob nun bei der Führungskraft, bei den Mitarbeitern, bei allem und jedem, wenn drei Faktoren bedient werden. Der erste Faktor ist Leidensdruck. Je mehr ich unter einem gegenwärtigen Zustand leide, desto mehr ist die negative Motivation, nennen wir es mal so, es muss irgendetwas verändert werden. Das zweite ist genauso wichtig, die positive Motivation. Also die Antwort auf die Frage, was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt ändere, muss klar und deutlich sein, und zwar viel deutlicher und viel stärker als die Belohnung, die ich kriege, wenn ich einfach weitermache wie bisher. Ich hatte ja eben gesagt, da kriegt man eine Belohnung, fühlt man sich gut. Und jetzt muss man dagegen angehen. Das kann man nur machen, wenn die Belohnung zur Veränderung größer ist. Und das Dritte ist das Schwierigste, nämlich Geduld und Ausdauer. Es nutzt nichts, dass ich rein kognitiv sage, ich verändere mich jetzt. Ne? Könnte ich Ihnen sagen, also Ihre Bahn geht nicht um 17 Uhr, sondern 17.30 Uhr, sagt er, na gut, also gut, nehme ich zur Kenntnis und kognitiv habe ich das mich jetzt verändert, aber es betrifft Ihre Persönlichkeit nicht. Aber wenn man sagt, also liebes Vorstandsmitglied, also bestimmte Dinge in der Personalführung müssen ganz anders gemacht werden. Sie müssen lernen, auf die Leute zuzukommen. Sie müssen offener sein, sie müssen mehr kommunikativ sein und so weiter. Dann geht das schon ganz tief in die Psyche und Persönlichkeit hinein. Und diese Dinge brauchen sehr viel Zeit, weil die synaptischen Veränderungen in diesem tiefen Bereich sehr langsam gehen. Kognitiv, also reine Wissensveränderung, geht relativ schnell. Aber diese Veränderungen unseres Verhaltens, unserer Persönlichkeit, unserer Psyche gehen sehr langsam. Da schützt sich das Gehirn davor, dass es seine Persönlichkeit jeden Tag verändern müsste. Das wäre ja katastrophal eigentlich. Und das sind die drei wichtigsten Dinge. Also Veränderungen gehen viel langsamer als die heutigen Ideologien der permanenten Veränderung überhaupt zugeben wollen. Es muss ein Leidensdruck da sein, ne? Sonst ist die Frage, warum soll ich mich verändern? Mir geht's doch gut. Das Dritte ist, die Aussicht auf die Belohnung für die Veränderung muss toll scheinen. Sonst, wenn die drei Faktoren, die natürlich sich zum Teil ersetzen können, wenn man extrem hohen Leidensdruck hat, muss die Aussicht auf Belohnung nicht mehr so hoch sein. Aber der limitierende Faktor ist die Geschwindigkeit oder die Langsamkeit, wie Veränderungen auf lange Sicht vonstatten gehen.
Ich habe da ja einiges von Professor Gruse gelernt, der ja auch hier in Bremen ansässig war und der doch auch viel inspiriert hat.
Doktorand von mir.
Ah ja, Doktorand von Ihnen.
Ja, ja, genau.
Ja. Der ja auch viel inspiriert hat. Mhm. Also, und er hat mal einen Satz gesagt, den ich auch oft wiederhole: Veränderung wird oft trivialisiert. Also nach dem Motto, ja, machen wir mal schnell ein Change Management, dann klappt das schon. Aber ich wollte noch mal zu zwei dieser drei Aspekte zurückkommen, weil das finde ich wirklich faszinierend. Also es gibt diese negative Motivation, Leidensdruck, und es gibt diese positive Motivation. Negative Motivation heißt ja, ich habe einen Schmerz und ich will weg vom Schmerz. Und wenn ich nur ein Stück weit weg vom Schmerz bin, lässt sozusagen meine Bewegungsenergie, wenn man das mal so sagen darf, in Sachen Veränderung nach. Deswegen braucht es dann irgendwann auch was Positives, also das, was Sie mit positiver Motivation meinen und was vielleicht heute auch so mit Purpose, mit Sinn beschrieben wird. Bin ich da richtig mit dieser Denke?
Ja, also die beiden Faktoren sind unverzichtbar. Man kann nicht alleine mit Leidensdruck arbeiten. Das wäre ja ganz einfach, da muss der Chef nur laut schreien, drohen, ich schmeiß euch alle raus, Türen schlagen. Und da ist unsere reflexhafte Antwort drauf, da ducken wir uns mal, da warten wir jetzt mal ab, ob er nach zwei Wochen immer noch schreit, und meist schreit er dann nicht mehr und dann hat man es abgewettert. Das ist eine große Gefahr. Damit das nicht passiert, muss eben eine große Belohnungsaufsicht da sein, und zwar, wie ich vorhin sagte, größer als das Wohlgefühl, das ich habe, ich mache einfach weiter, so schlecht war es ja nicht.
Ja.
Ne? Diese Dualität, ein gewisser Leidensdruck, der auch darin bestehen kann, dass man will, dass der Chef endlich aufhört zu drohen und zu schreien, kann ja auch sein, Und dann aber die Aussicht, die einfach die schlichte Frage ist, bewusst oder unbewusst, was habe ich denn davon? Und nicht nur die da oben.
Ja.
Die ist sehr berechtigt und wird häufig nicht bedacht. Also Sie haben völlig recht, dazu kommt allerdings eine merkwürdige psychologische Tatsache, dass negative Dinge zumindest anfänglich sehr viel stärker werden als positive. Das heißt, der Verlust ist schmerzhafter, als der Gewinn lustvoll ist. Aber Sie haben völlig recht, es muss unbedingt eine Belohnungsaussicht sein, eine Belohnungserwartung, sonst tun wir nichts.
Heute gibt es Firmen, denen geht es ja gut. Jetzt kommt aber die Digitalisierung und das ist klar, also dass da was passiert. Aber es ist ja, das ist ja mehr eine konzeptionell beschreibende Situation. Ich kann die noch gar nicht spüren.
Also es wird nicht reichen, dass der Vorstandsvorsitzende sagt, unsere Firma muss sich für die Zukunft wappnen, wir müssen uns verändern, um im Konkurrenzkampf zu bestehen und Digitalisierung, KI und so weiter, alles droht. Das sind häufig Ängste, die bei ihm vielleicht vorhanden sind oder bei den Shareholdern, aber nicht beim einzelnen Mitarbeiter. Das ist zu abstrakt, versteht er zum Teil nicht. Und dieser Fehler wird häufig gemacht, dass immer geredet wird vom Veränderungsdruck, Veränderungsnotwendigkeit, aber dem einzelnen Betroffenen gar nicht klar ist, was bedeutet das für mich. Mhm. Das heißt, es ist für eine Veränderung gut, wenn der Einzelne sagen kann, ja, Veränderungen sind notwendig, auch weil ich unter der jetzigen Situation leide. Und ich muss ganz genau wissen, habe ich dann was davon? Da tritt der Vorstandsvorsitzende auf und verkündet, wir müssen uns wappnen für die Zukunft. Ja, was heißt das für den Einzelnen? Sagt er, das könnt ihr ruhig tun. Die schmeißen mich in 2 Jahren sowieso raus. Oder die Veränderungen werden für mich sehr bedrohlich sein. Das heißt, ich muss mich wegducken. Ich soll nichts tun. Ne? Das ist aber ganz schlecht. Nämlich der Leidensdruck motiviert negativ, aber er schränkt ein. Und das wollen wir ja gerade nicht. Die positive Motivation, die öffnet, die macht kreativ. Leidensdruck macht nie kreativ. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Ja? Also alle Vorbereitungen für Change müssen so gemacht werden, dass der Einzelne davon betroffen ist, dass der weiß, es geht auch um mich und nicht nur die Führungskräfte oder noch viel weiter oben.
Dann komme ich nochmal zurück zum dritten Aspekt, den Sie nannten, damit Veränderung gelingt. Das ist die Zeit. Wie lange Zeit braucht denn das Gehirn, um sozusagen Veränderung anzunehmen? Also es gibt beispielsweise im Yoga so diesen Gedanken, wir brauchen 40 Tage. Gibt es da Zeiträume aus Ihrer Sicht, die Sie sagen würden, das ist vernünftig?
Ja, wir müssen etwas anderes dabei bedenken, was die ganze Veränderungsprozedur so schwierig macht, ganze Change Management. Das erste ist, wir hören einen Appell, es muss sich was ändern. Dieser Appell geht ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, wenn nicht verstanden wird, warum? Warum soll ich mich ändern? Sondern es muss erklärt werden, was die Gründe dafür sind, das wird häufig schon nicht gemacht. Aber wenn es gemacht wird, dann ist der zweite Schritt, ich muss es auch nicht nur rational, sondern emotional akzeptieren. Das heißt, ich muss sehen, was da die Kanzlerin oder wer auch immer sagt, das verstehe ich nicht nur rein logisch. Klar, wer ist dagegen, dass man was für das Klima und für die Umwelt tut? Aber habe ich das erstmal rational akzeptiert? Das Zweite ist, akzeptiere ich es individuell emotional? Das heißt, ist mir bekannt, dass eine Akzeptanz auf der Umweltebene mein eigenes individuelles Handeln betrifft? Ich muss was tun, nicht die deutsche Gesellschaft. Der Deutsche muss was tun oder wer auch immer. Und das ist schon sehr viel schwieriger und da ist schon die Reduktion von 100 Leuten, die sagen, ja klar, ich bin für Umwelt, klar doch. 90% leiten daraus nicht ab oder höchstens rational, aber nicht emotional. Es betrifft mich. Sollen die Leute doch tun mit meinen Steuern, klar, aber ich doch nicht. Not in my backyard, nicht die Leitung nicht über meine Wiese. Das erklärt, warum vieles nicht gemacht wird. Das ist aber noch verständlich. Relativ schwierig zu verstehen für einen Laien, ich sage es mal so ganz direkt, ist, weshalb Leute, die nicht nur die Botschaft verstanden haben, rein rational, Klar, in 50 Jahren wird die Nordsee einen Meter höher sein und wir ersaufen alle. Das kann man rein rational, weil ich kann daran zweifeln. Emotional, ja, es betrifft auch mich. Oder es wird meine Enkel betreffen. Kann ich doch nicht. Ich muss was tun. Dass selbst dann nur 10% was tun. Mhm. So. Und da wird das ganz kritisch. Das begreift kaum jemand. Weil man nicht versteht, dass von der rationalen Einsicht zur emotionalen Akzeptanz und dann ein Riesenschritt ist, weil viele meist unbewusste Prozesse bohrend fragen. Sag mal, stimmt das wirklich, was da behauptet wird, was ich so einsehe? Kann ich da überhaupt was machen? Mhm. Nutzt das wirklich etwas? Ist es nicht schon viel zu spät? Also alle diese intuitiven oder auch unbewussten Ausreden, die das Gehirn natürlich nur zu gerne sich selbst anhört, um zu sagen, du, ich tue es lieber doch nicht. Das ist dann meist unbewusst, dass sich das dann so äußert, naja gut, also jetzt auch ganz aktuell bei meiner Familie, ich sehe ja ein, also mit diesem Schlitten da kannst du nicht mehr rumfahren, endlich mal ein E-Mobil. E-Mobil nicht so, vielleicht Hybrid und so, kann man, ja, aber irgendwie habe ich absolut akzeptiert, das nächste Auto wird ein spritsparendes Auto, E-Auto, was auch immer. Und dann erlebt man, dass sich nichts mehr tut. Gar nichts mehr. Es wird vergessen. Du, sag mal, wolltest du nicht da mal anrufen? Oder sag mal, wann wolltest du ein neues Auto? Ach, mein Auto, das fährt noch 3 Jahre. Ja, dann kommt es. Und außerdem habe ich so viel Schlechtes darüber gehört. Da müssen wir noch mal weiter nachprüfen. Und die Energiebilanz bei den E-Autos ist sowieso ja fragwürdig. Das sind alles Gründe, vielen anderen, wo dann mein halbbewusstes, unbewusstes sagt, ach nee, tue ich es doch nicht. Also ich tue es zwar im Prinzip gerne, aber jetzt nicht. Und das ist das Rätselhafte, sodass schließlich von 100 Leuten einer was tut. Mhm. Zweifach untersetzt. Das ist absolute knallharte Realität.
Was haben die 1%, die es hinkriegen, was die anderen nicht haben?
Oh, das ist sehr kompliziert. Diese 1% tun etwas, weil sie erstens aufgewachsen sind in frühester Kindheit, dass sie überhaupt sagen, was ich eingesehen habe und emotional akzeptiert habe, das muss ich auch tun. Eine Selbstdisziplin. Mhm. Lieber Gerhard, keine Ausreden mehr, muss man sich sagen können. Mhm. Das geht nur, wenn man einen Vater, eine Mutter sagte, was du dir entschlossen vorgenommen hast, das musst du auch tun. Allermeisten Menschen gehen nicht danach, das ist doch verständlich. Mhm. Das Vorbild ist außer dieser frühkindlichen Prägung das allerbeste, was es überhaupt gibt, ob im Betrieb, ob in der Familie. Wenn mein Bruder oder irgendjemand, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, zu dem ich aufschauen kann, wenn der das jetzt macht. Er sagt, du, ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft und das ist so und so. Diese Sachen, Vorbilder, das geht dann lawinenartig. Ich habe mit großen Firmen zu tun gehabt, wo Change Management komplett in die Hose ging, Millionenschäden. Warum? Weil erstens die Leute gar nicht darauf vorbereitet waren. So kurz vorher wurde mal angekündigt, jetzt kommt SAP, SAP muss eingeführt werden. Zweite Frage, ja warum? Was betrifft das mich? Und drittens, wo dann, das war das Verhängnisvollste, die Führungskräfte gesagt haben, ja macht mal, die erklären euch schon, wie man das macht. Ich hab jetzt, muss jetzt leider wieder dahin. Das heißt, die wussten sofort, unsere Führungskräfte sind keine Vorbilder. Mhm. Die verstehen eventuell da überhaupt nichts von, die wollen sich nur drücken und sagt, macht mal.
In der Führungskräfteentwicklung wird ja durchaus angestrebt, solche Aspekte, Sie hatten das vorhin auch angesprochen, also mehr Durchsetzungsvermögen, mehr Empathie, mehr Mut ist ja jetzt immer wieder auch ein Thema, ne? Also diese Dinge sozusagen im Betrieb und durch Führungsentwicklungsprogramme zu befördern. Wie müssen die aussehen, diese Programme, damit das auch erreicht wird am Ende?
Das ist eine sehr schwierige Frage, mit der ich mich gerade in der Schweiz beschäftige. Diese Ziele, die nun jetzt beim Führungskräftecoaching und so weiter, bei all diesen Trainings gemacht werden, die sind ja sehr gut, will ich gar nicht bezweifeln. Was man nicht bedenkt ist, dass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern bestimmte Voraussetzungen braucht. Und wenn die Voraussetzungen nicht da sind, dann kann man sich den Mund fusselig reden. Es geht nicht. Das heißt, man müsste vorher und man muss vorher sehen, welche Ressourcen, welche Bereitschaft zur Innovation bei den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt da sind. Das heißt, manche Menschen ändern sich überhaupt nicht, vielleicht 10%. Aus zum Teil psychopathologischen Gründen, weil Veränderungen Angst machen oder weil sie nicht in der Weise sozialisiert wurden, dass Veränderungen zum Leben gehören. Sondern eher gerade wir in Deutschland haben jahrhundertelang bis fast in die Gegenwart immer gedacht, es geht alles seine Bahn. Mein Urgroßvater war bei Krupp, mein Großvater bei Krupp oder bei der Bahn, mein Vater war da, ich werde das auch, habe ich selbst noch miterlebt. Eine generelle Angst, die ist in anderen Ländern nicht so wie in den USA zum Beispiel. Also man muss ein Naturell haben, eine Persönlichkeit, die überhaupt befähigt ist, sich zu verändern. Und das ist in Amerika, in den USA, gehört einfach dazu, dass schon ein Kind lernt, alles verändert sich. Mein Vater hat 3 Jobs. Und ob er jetzt den Job, den er gerade hat, jetzt noch 5 Jahre weitermacht, ist ganz unklar. Da findet auch niemand was bei. Auch die Professoren, die wechseln hin und her und machen alles Mögliche. Das ist bei uns alles lange Zeit tabu gewesen. Das ist die frühkindliche Prägung auf Veränderung. Das ist eine soziale Norm. Und dann eben bin ich von meiner Persönlichkeit her ein Change- oder Harm-Avoider. Das heißt, bin ich von meinem Naturell her eher auf Sicherheit, Absicherung, Risikominimierung ausgelegt. Oder das Gegenteil wäre, wovon man auch nicht hat, bin ich ein Sensation-Seeker. Ich liebe die Veränderungen, aber nicht inhaltlich, sondern als Veränderung will ich den Kick haben. Und dazwischen muss man eben sehen, durch eine gute Persönlichkeitsdiagnostik, hat er Schwierigkeiten mit Veränderungen, dann muss ich mir sehr viel größere Mühe geben. Oder fällt ihm das leicht, dann muss ich sehen, ist das nicht ein Sensation Seeker, der alle 2 Wochen eine völlig neue Idee hat. Und insbesondere, welche Belohnungserwartung hat er? Wie sieht die Passung zwischen seiner Persönlichkeit und dem Job aus, den er hat oder haben soll? Wenn das nicht stimmt, dann wird das alles sehr schwierig. Das heißt, man kann von der Führungskräfte-Ideologie, sage ich mal, sehr gute Ideen haben. Die müssen aber mehr oder weniger individuell jetzt angepasst sein an die, die ich ändern will. Sonst erlebt man da große Überraschungen. Ne? Man muss also diese Passung herstellen. Du musst dich verändern, aber du wirst die Chance haben, mehr noch als bisher das tun zu können, was du immer wünschst. Oder bist du mit deinem jetzigen Job sehr zufrieden? All das. Und wenn man dann ihn verändern will, wäre das ganz schlecht. Ja? Also das ist völlig unüblich. Das wird dann irgendwie mal in so einem Mitarbeitergespräch gemacht, aber da müssten die Führungskräfte oder die Personaler oder wer auch immer sehr viel konkreter gucken, wie ist die Persönlichkeit strukturiert, was für Erwartungen hat, worunter leiden die und so weiter, damit man passgenau sagen kann. Veränderung ja, aber für dich Veränderung in die Richtung. Mhm. Sonst sagt er, tue ich nicht, oder er sagt ja. Und dann wird er aber von seinem Job überfordert, wird krank, Burnout und so weiter. Das ist ja sehr häufig inzwischen.
Also ich habe verstanden, Herr Roth, dass um Führungskräfteentwicklung wirksamer zu machen oder überhaupt wirksam zu machen, wir mehr verstehen sollten über, ich sag mal, Persönlichkeitsstruktur, Motivstruktur von Menschen. Und dann sage ich, ja, na, da ist ja alles gut, weil wir haben ja sehr viele Befragungsmöglichkeiten, Fragebögen, ne, wo Mitarbeiter Fragen beantworten, wie sie sich sehen und so weiter, ne, und dann irgendwie nach Persönlichkeitstypen eingeschätzt werden. Und das ist ja durchaus passiert ja ganz oft in großer Zahl. Also läuft doch alles gut.
Scheinbar. Also da muss man ein großes Fragezeichen dahinter machen. Es gibt inzwischen auch große Untersuchungen dazu, wie gut diese Verfahren sind zur Persönlichkeitsdiagnostik. Und das ist jetzt auch in den letzten Lehrbüchern zur Persönlichkeitspsychologie steht das auch alles drin. Deshalb wundert einen die Euphorie. Also erst einmal gibt es Verfahren, die häufig angewandt werden, die aber aus wissenschaftlicher Sicht oder per Überprüfung völlig unsinnig sind. Das ist so, der Rorschach-Test zum Beispiel wird häufig angewandt, neben graphologischen Untersuchungen, über die ich aber nichts sagen will. Rorschach-Test ist völlig ungeeignet. Jedes Lehrbuch sagt schon seit langem, vergesst das, wird aber häufig angewandt. Also ist empirisch nicht valide. Dann gibt es Dinge, die einen sehr geringen diagnostischen Wert haben, wie leider das populärste, nämlich Assessment Center. Das ist überprüft worden und hat einen ganz geringen Mehrwert. Erstens, weil die Aufgaben, die man da meistern muss, häufig keinen wirklich realen Bezug haben. Aber ein intelligenter Mensch oder ein Kollege von mir ist jetzt zum Assessment Center gegangen, hat das alles gemacht. Man kann, wenn man nur halbwegs intelligent ist, sich sofort überlegen, wie man sich verhalten muss, damit man toll beurteilt wird. Jetzt gibt es aber Verfahren, die durchaus relativ gut sind. Das sind die zum Beispiel Persönlichkeitstests, wie der Big Five-Test und ähnliche Tests. Aber hier sagen die Experten, und ich selber habe mich da auch mit befassen müssen, die haben eine grundlegende Krankheit, einen grundlegenden Nachteil, nämlich den der Selbstauskunft. Ob man nun am Bildschirm was ankreuzt, ob man Antworten gibt auf bestimmte Fragen, es ist meist unvermeidbar, dass entweder die Leute überlegen, welche Antwort wäre die günstigste und sie dann geben, oder noch viel fundamentaler, dass das Faktum besteht, die Menschen kennen sich selbst nicht genügend. Das ist auch untersucht worden. Das heißt, die Selbstauskunft ist unzuverlässig. Das hat man überprüft und zum großen Teil erzählen die Leute etwas über sich, was nachher nicht stimmt. Jetzt ist die Frage, wie kann man das besser machen? Und ich arbeite seit längerer Zeit auch daran. Selbst als ich Präsident der Studienstiftung war, hatte ich die Probleme und habe sie um die Ohren gehauen bekommen, weil nämlich da alles nur per Interview ging, um rauszukriegen, ist einer hochbegabt und nicht nur hochbegabt, sondern auch eine reife Persönlichkeit, wie das dramatisch hieß.
Ja.
Und die Güte der Interviews war so schlecht, dass ich dann einen Auftrag geben musste, ein großes Diagnostikinstitut, wir müssen viel besser werden. Und da ist die einzige Möglichkeit, dass man natürlich die Leute befragt, dass man aber Fragen stellt, wo es keine zu erwartende Antwort, keine günstige Antwort darauf gibt. Das heißt, man muss so fragen, dass die Befragten nicht wissen, was will der jetzt von mir hören, damit ich die Stelle kriege.
Hm.
Das wird ganz häufig falsch gemacht. Ja, junger Mann, trauen Sie sich denn das zu, was jetzt mit Ihrer zukünftigen Stelle verbunden ist? Wenn man dann sagen würde, nee, eigentlich nicht, ich fühle mich immer unsicher, wer wird das sagen? Je intelligenter man ist, desto mehr weiß man, was man sagen muss. Das Zweite ist, also man muss streng vermeiden, dass die Frage unterlaufen wird, dadurch, dass man eben eine opportunistische Antwort gibt. Das können die hochintelligenten jungen Menschen wunderbar. Ne? Die wissen ganz genau, was will der Prof jetzt von mir hören. Das Zweite ist, also die berühmte Frage, warum studieren Sie Medizin? Da sagt man natürlich nicht, ja, weil ich 1,0 Abitur habe, was die Wahrheit ist. Ne? Yeah. Sondern, ja, ich will den Menschen helfen und dies und jenes, das wollen die doch von mir hören. Und da muss man sagen, sagen Sie mir nicht, dass Sie die Menschheit retten wollen, sondern sagen Sie mal ganz was anderes. Da sind die schon völlig verunsichert. Das Zweite ist die sogenannte paraverbale Kommunikationsebene. Das heißt, ich muss trainiert werden, darauf zu achten, wie ein Mensch etwas sagt. Also die Intonation, die Art, ob er sehr glatt, sehr flüssig etwas sagt, ob er rumsucht, ob er stolpert, ob er sich widerspricht, ob er sich räuspert, ob er das und jenes macht, das alles die rechte Hirnhälfte, diese Intonation der Stimme hat, ob die Stimme brüchig wird, wie reagiert der Körper, wie reagiert die Mimik, die Gestik, die Stimmlage, der Blick. Und das ist eine viel bessere Auskunftsquelle, als einen Menschen zu fragen, auch wenn es überhaupt nicht 100% ist. Und dann muss man anfangen, die Fragen anders fragen. Da muss man Szenarien kurz machen, so mache ich das, wo man dann, wo der Befragte nicht weiß, was will der Roth jetzt von mir hören. Ein ganz kleines Szenario kann ich vielleicht erzählen. Sie sitzen da am Schreibtisch und haben einen Riesenberg. Es ist Donnerstagabend, Riesenberg bis Freitagabend zu erledigen. Kommt der Chef rein mit einem Aktenordner und sagt, Herr Roth, jetzt das müssen Sie unbedingt bis zum Wochenende machen. Eventuell müssen Sie Wochenende auch noch durcharbeiten. Gut, ist ja heute bei agilen Arbeiten gar kein Problem mehr. Was sagen Sie dann? Da weiß er nicht, will ich jetzt hören. Gut, dann sagt man, Chef, alles klar. Was ist schon das Wochenende? Familie kann mal auf mich verzichten. Ich bin für Einsatz in der Firma. Klingt doch gut, ne? Oder ich will sehen, was ich tun kann. Und Sie sehen ja hier, aber gut, ja. Dann könnte sein, das ist ein Schwächling, da will ich widersprechen. Ne? Oder er sagt sich, Moment, was wäre die intelligenteste Antwort? Nämlich, das kann ich nicht entscheiden. Sagen Sie mir, ich soll hier alles auf dem Schreibtisch liegen lassen und mache das. Oder sind Sie damit einverstanden? Oder könnte das nächste Woche warten? Das heißt, man gibt die Schuld einfach weg. Und das überträgt das in die Führungskraft. Das ist das Intelligenteste. Und so bei den drei Antworten kann man schon sehen, ist der ein zupackender Mensch, auch wenn er es wahrscheinlich nicht leistet, ist er ein sehr liebedienerischer Mensch, der sich Ja und Amen sagt, auch wenn er weiß, das will ich im Leben nicht schaffen. Oder überlegt er sich eine gute Strategie? Ne? Also solche Dinge sagt man dann. Und das Prinzip ist immer, wenn Leute nicht wissen, welche Antwort erwünscht ist, werden sie ehrlicher.
Da höre ich ja schon gleich, ja, das ist ja gut und schön, Herr Roth, aber das ist doch alles viel zu teuer. Ne? Ich meine, wir haben ja diese Befragungen, die auf Selbstauskunft beruhen, die sind vielleicht nicht 100%, aber die können wir natürlich wunderbar skalieren, weil die können wir natürlich in der ganzen Organisation verbreiten, ne? Ganz toll, ist ja auch besser vielleicht als gar nichts. Und jetzt sagen Sie uns, naja, eigentlich sind die gar nicht so richtig brauchbar und es braucht irgendwie Interviewer und Gesprächsführende, die das auch ein Stück weit lernen müssen. Da sehe ich die Controller mit den Augen rollen, ne, ja, und die Augenbrauen zusammenziehen und sagen, pff, können wir das leisten?
Ja, da gibt es eine gute Strategie, wie man damit notwendig. Ich weiß das von meiner ältesten Tochter, die ist Juristin und hat jahrelang im Bundesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, wie es auch immer heißt, immer nur Gesetze zwischen Brüssel und Berlin verglichen. Plötzlich kriegt sie einen Anruf von ihrer Chefin, Frau Dr. Roth, Sie müssen ab nächste Woche in die Personalabteilung. Das muss man sich mal überlegen. Das ist Realität. Völlig unvorbereitet, ohne Frage, ob man das kann oder will. Das ist üblich so, auch bei großen Betrieben. So, und sie sagt mir das, wir kriegen etwa 1.000 Bewerbungen. Pro Jahr, ne? Ist ja ein großes Ministerium. Wie geht man vor? Bei 1.000 Bewerbern oder Kandidaten kann man nicht Interviews machen, sondern da würde man erstmal die Papierform sehen und würde dann oberflächlich, ein IQ-Test wird sehr empfohlen, da 700 aussortieren. Sagen wir, wir will nur 100, brauche ich von 1.000. Ne? Dann macht man Persönlichkeitstests am Bildschirm, bis man das Ganze auf 200, 150 runtergesintert hat. Dann grenzt man ein, was anderes kann man gar nicht machen. Aber die Leute, bei denen ich das Gefühl habe, das könnten gute Kandidaten sein, da muss man sich reinknien. Und das wird meist nicht gemacht. Da gibt es so, der Personalchef traut sich das zu, der zukünftige Vorgesetzte, und das ist untersucht worden, gerade der zukünftige Vorgesetzte ist der schlechteste Diagnostiker. Also man kommt nicht drum herweg, mit konzentrierter Macht muss man, wenn man die Leute hat, auf die es nun ankommt, da muss man sie, und die auch dann bedeutende Jobs kriegen sollen in meinem Betrieb oder in meinem Amt, da muss man wirklich das machen, was wir gerade beschrieben haben. Und da muss man trainierter, das ist nicht, muss man nicht jahrelang Psychologie studiert haben, geschweige denn Neurowissenschaften, aber jeder Vorgesetzte sollte sich dann kundig machen. Und am besten machten die es zu zweit. Die Erfahrung habe ich gemacht, ich mache es in der Schweiz zu zweit. Ein völlig unabhängiger Experte und einer, der dann aus dem Amt ist oder aus der die beide. Und der eine fragt, die können sich abwechseln, und der andere beobachtet nur. Das ist ideal und das ist auch kein großer Aufwand.
Ja, heutzutage wird da in den Unternehmen und Organisationen so eine veränderungsfreundliche, innovative, auf Geschwindigkeit ausgerichtete Geisteshaltung, man nennt das ja agiles Mindset, gewünscht. Dann gibt es dann agile Methoden, also die durchaus einige aus dem IT-Umfeld kommen, wie Scrum, dann gibt es Prozess Abfolgen, wie Spotify die hat, es gibt so Dinge wie Design Thinking, und ich habe immer den Eindruck oder mein Bild da ist, dass man sozusagen versucht, eben von der äußeren Struktur her sozusagen das Innere, die innere Haltung zu verändern, ne? Also von außen nach innen. Funktioniert das? Kann das funktionieren? Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
In der Schweiz, bei der Schweizerischen Bundesbahn, habe ich junge Leute, die aus dem IT-Bereich kommen. Der Irrtum ist, das wäre repräsentativ. Diese jungen Leute sind hochmotiviert und sind sehr agil und sind von ihrem Naturell her natürlich eher darauf aus, ich will vorankommen und ich mache das schon. Das ist aber überhaupt nicht generalisierbar. Wenn ich eine große Firma habe, dann kann ich ja nicht nur den IT-Bereich nehmen. Da, zum IT-Bereich kommen Leute, die eher, sag's mal so oberflächlich, auf Veränderung aus sind, denen Veränderung Spaß macht, die was Neues erleben wollen. Und da funktioniert das ganz gut. Dass man also alle die Methoden, die Sie genannt haben, macht, weil die von ihrem Naturell her eher beweglich sind, eher dynamisch sind. Aber das ist ja nicht die Hauptklientel, sondern die Hauptklientel sind die Leute, die nicht vollständig verweigern, sehr konservativ sind, aber auch nicht die Sensation Seekers, sondern die Mehrheit, die nun eher Veränderungen über sich ergehen lässt, wenn es denn sein muss. Und da scheitern viele agile Methoden überhaupt. Da kommt es darauf an, wie bringe ich den Leuten die Notwendigkeit der Veränderung bei und wie erkläre ich es ihnen, dass sie davon was haben. Und dann muss ich als Führungskraft Fähigkeiten haben, die schon sehr anspruchsvoll sind. Ich muss auf die Leute zugehen können, ich muss mich einfühlen können, ich muss deren Bedürfnisse kennen, deren Ängste, insbesondere Veränderungsängste, sind in Deutschland extrem hoch. All das muss ich kennen und dann sieht man, ich muss das Ganze ganz langsam machen. Wir haben das untersucht. Es gibt auch andere große Untersuchungen, dass die meisten Change-Management-Versuche schon deshalb fehlgeschlagen sind. Etwa 70%, so sagen die letzten Untersuchungen, scheitern, weil die Leute nicht auf die Veränderungen genügend lange vorher vorbereitet waren. Man muss eben eine Change-Story entwickeln, man muss die Leute vorbereiten, man muss mit denen reden, man muss sehen, gibt es da irgendwelche Widersacher, irgendwelche Leute, die das sabotieren wollen, das gibt es überall. Und was haben die, man muss wiederholen, nochmal wiederholen, nämlich hier haben wir wieder die Schwierigkeit. Selbst wenn die sagen, ich habe das jetzt alles verstanden, sie haben recht, Herr Roth, das müssen wir machen, heißt das überhaupt nicht, dass es tiefer gegangen ist. Das muss man also sehen, wie tief das geht. Und das sind Monate, um auf die Frage zurückzukommen, wie schnell kann man Menschen verändern? Oberflächlich können sie ihn ganz schnell verändern. Man kauft sich einfach ein neues Smartphone und dann lernt man einen neuen Computer. Man lernt, irgendwelche Dinge sind anders, klar, aber das habe ich. Aber zu sagen, du musst verlässlicher werden, du musst pünktlicher werden, sei offener, sei redlicher. Gelingt das in 10 Monaten? Nein, manchmal gelingt es überhaupt nicht. Und wenn, dann dauert es Jahre. Da können die Psychotherapeuten an. Sagen, wie schwierig es ist, Leute zu verändern. Das heißt, die agilen Methoden sind am erfolgreichsten, wenn es nicht um wesentliche Veränderungen der Persönlichkeit geht, Und oder, wenn es nicht um Leute geht, oder sind, nein, agiles Arbeiten ist umso erfolgreicher, wenn es um Leute geht, die von ihrem Naturell her dynamischer, offener, kreativer sind. Und es wird meist verwechselt im IT-Bereich, ja, bei meinen Mitarbeitern klappt das wunderbar. Das sind aber dann junge Leute, die sich freuen, wenn was Neues passiert. Das sehe ich gerade bei der Schweizerischen Bundesbahn. Das sind alles junge Leute, die in den IT-Bereich gehen und nicht in einen ganz anderen Bereich.
Ja, 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 das ist.
Und da muss man sehr skeptisch sein. Mhm. Agiles Arbeiten ist gut. Unter bestimmten Rahmenbedingungen, unter anderen Rahmenbedingungen funktioniert es überhaupt nicht. Mhm.
Ja, ich denke, das ist schon eine große Herausforderung, das sehe ich auch so, auch Firmen wie die Deutsche Telekom, die haben ja durchaus vor, sozusagen ihre Organisation zu Spotifyisieren. Das ist schon eine Herausforderung, wenn man das so hört, was Sie sagen. Und es gibt andere Organisationen, die sozusagen so einen innovativen Campus irgendwie bauen, was ja toll ist, um Innovation zu befördern, weil das ja so eine Insellösung ist. Wenn, ich sag mal, die Aufgabe ist, auch die klassische Organisation, die traditionelle Organisation zu beeinflussen, dann ja. Kommen wir auf die Themen, die Sie gerade genannt haben.
Ja. Wenn die Führungskräfte sagen, jetzt muss bis wir agiles Arbeiten einführen. Wer nicht agil arbeitet, wird rausgeschmissen, heißt es doch. Was heißt denn agiles Arbeiten oder Durchsetzen agiler Arbeitsformen für die Führungskräfte? Das heißt Machtverlust. Plötzlich muss ich flache Hierarchien akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass das Team mir widerspricht, dass ich mich in vieler Hinsicht auf deren Augenhöhe beruhen muss. Wer will das? Selbst wenn sie das rational wollen, die Führungskräfte. Mhm. Ich erlebe nur, will jetzt die Namen nicht nennen, ich war häufiger bei einer ganz großen deutschen oder internationalen Firma mit 400.000 Mitarbeitern weltweit. Dreimal hintereinander mit Führungskräften. Da habe ich eins gelernt, die wollen gar keine Veränderung. Die wollen nur darüber reden. Die Veranstaltungen, bei denen ich aufgetreten bin, dienen dazu, ich sage es mal ganz zynisch, zu sagen, guckt mal, wir machen was. Aber bei den Antworten, bei den Fragen und den Reaktionen habe ich nur eins gelernt. Die wollen das nicht. Weil sie auch in Berufssparten arbeiten, wo Veränderungen eigentlich nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel Autobauer. Die sagen die mir auch. Wir sind Ingenieure, Herr Professor Roth, wir haben es nicht so mit den Menschen. Das wird nicht bedacht. Agiles Arbeiten, so schön es ist, geht mit Machtverlust einher aus Sicht der Führungskräfte. Und das will keiner.
Mir hat mal der Vorstand eines Lebensmittelkonzerns gesagt, Herr Schwalbach, Menschen über 45 können wir sowieso nicht mehr verändern. Das finde ich nur eine interessante Aussage. Also dann würde mich, ich sehe Sie kopfschütteln. Also ja, sagen Sie mal ein paar Takte dazu.
Also wenn das so wäre, dann brauchten wir ja nicht miteinander reden. Hm. Es ist natürlich auch nicht so. Die gegenteilige Ideologie ist ja, die man auch hört. Und gerade in Bahnhofsbuchhandlungen kann man sich vor den Schriften nicht retten. Veränderung in 10 Tagen. Ja. Oder du kannst alles, wenn du nur willst. Verändere dich selber. Das ist das Allerschlimmste. Und das geht ganz leicht und so weiter. Das ist natürlich genauso absurd wie Menschen sind nicht veränderbar. Wo ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist natürlich schwierig. Erstens ist klar, dass ganz generell wir in frühester Jugend sehr stark veränderbar sind. Früheste Jugend heißt die ersten 3 bis 4 Lebensjahre. Da werden wir geprägt und zwar in einem viel größeren Maße, als wir bisher glaubten, als Wissenschaftler. Die frühe Bindungserfahrung prägt und sozialisiert uns viel mehr, als wir eigentlich wahrhaben wollen. Gut, da gibt es immer noch das Temperament und das muss abgeglichen werden. Gut. Dann zieht sich das schon etwas zu bis zum 10. und dann bis zum 14. Lebensjahr. Dann ist unsere Grundpersönlichkeit relativ fest, sagen die Psychologen. Das heißt aber nicht, dass sie ganz fest ist, sondern der Aufwand, jemanden seinen Grundstrukturen noch zu ändern, wenn er 14, 15 ist, ist schwierig. Heißt aber nicht, dass das nicht geht. Nun hat zusätzlich jeder Mensch seinen eigenen dynamischen Raum der Veränderung. Das ist genetisch, epigenetisch, frühkindlich geprägt. zu meiner Persönlichkeit gehört, in welchem Maße ich dann noch veränderbar bin. Das kann dramatisch unterschiedlich sein. Das zieht sich aber immer weiter zu, bis ich bei den berühmten 45, 50 Jahren nur noch veränderbar bin, entweder weil meine Konstitution das zulässt, wir beide zum Beispiel, nehme ich an, haben, aus welchen Gründen auch immer, eine große Bandbreite, auch noch, wenn wir älter werden. Andere haben das nicht mehr. Und wenn die Motivation für die Veränderung immer spezifischer wird. Das heißt, am Anfang kann man die Kinder und die Jugendlichen für fast alles begeistern. In ihrem Alter und erst recht in meinem Alter, ja noch mal eine Ecke weiter, muss das immer spezifischer und immer stärker werden, damit ich noch sage, damit will ich mich beschäftigen. Und das will ich noch machen. Und das wird meist bei der Schulung der sogenannten älteren Arbeitnehmer ab 45 und 50 völlig falsch gemacht. Weil man ihnen zwar sagt, du musst dich jetzt noch verändern, aber nicht, warum sie das sollen, was sie persönlich davon haben. Sie haben immer nur Angst, jetzt werde ich aufs alte Teil geschoben. In ehrlicher Weise klarzumachen, du gewinnst dabei, wenn du dich umschulen lässt.
Der Professor Hüther hat ja mal dieses schöne Wort geprägt von Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Und wenn man mal in dem Bild bleibt, dann, wenn ich es richtig verstehe, wäre es schon so, dass man mit zunehmendem Alter den Dünger auch sozusagen spezifischer appliziert.
Ja, also Herr Hüther vertritt nun eher die Meinung, man muss die Leute nur richtig emotionalisieren, dann sind sie auch noch im hohen Alter motivierbar. Da bin ich erheblich skeptischer. Aber dennoch heißt es, ich muss dann immer mehr herausfinden, was könnte diesen Menschen denn noch motivieren. Nämlich das, was wir vorhin besprochen haben. Je älter ich werde, desto mehr automatisiert sich alles, was ich tue, in meinem Basalgang, in meinem Gehirn. Dort sitzen die. Das heißt, ein junger Mensch, dem ist es egal, ob er nur Tee oder Kaffee trinkt frühmorgens oder überhaupt frühstückt. Wenn man etwas älter wird, dann muss das Frühstück. Ja. Dann, wenn man noch älter wird, dann muss es der Kaffee sein. Und zum Schluss muss ein ganz bestimmter Kaffee sein, bestimmter Tee. Es wird immer, immer besser. Bei mir ist das so, bei meinem Vater war das so, überall ist es so. Das heißt, irgendwelche Interessen bleiben dann wohl noch übrig. Und früher geht man pausenlos ins Konzert, nachher geht man nur ins Konzert, wenn genau der Pianist genau das Stück oder die Repertoire spielt. Das ist so. Das heißt, dann muss man immer mehr sehen, wenn ich von einem 50-Jährigen was will, was ist seine Zielrichtung, bewusst und unbewusst. Und diese globale Euphorie, ich muss nur begeistern, dann klappt das schon, die ist nicht, also da muss man erheblich skeptischer sein, sehr viel spezifischer sein, obwohl Begeisterung wichtig ist.
Ja. Ja, das habe ich bei Ihnen auch so verstanden, dass das, klar, ja. Neben den agilen Methoden, über die wir kurz gesprochen haben, ist Coaching auch ein Instrument, das mehr und mehr Raum greift in Unternehmen. Da würde mich Ihre Meinung interessieren.
Ich mache gerade eine größere Coaching-Ausbildung zusammen mit einer Kollegin, die Psychologin ist und seit langem Coaching macht, Frau Dr. Rieber, mit der ich auch zwei Bücher geschrieben habe, darüber. Wir machen gerade einen Kurs über integratives Coaching auf neurobiologischer Grundlage. Für Leute, die schon eine gewisse Vorbildung in Neurowissenschaften haben. So, würde ich nicht tun, wenn ich davon nichts hielt. Also, aber gleichzeitig, deshalb wundert mich das furchtbar, weshalb ich diesen Preis da gewonnen habe. Sage ich immer, das Coaching ist noch viel schlimmer als Psychotherapie. Ich arbeite ja auch in der Psychotherapie, Wirksamkeitsforschung und da muss man schon also wirklich staunen, was da alles an Methoden läuft, die gar nicht evaluiert sind. Im Coaching ist das notwendigerweise noch schlimmer, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber nichtsdestoweniger ist es notwendig. Coaching ist notwendig. Es gibt Einsichten, die eine normale Führungskraft überhaupt nicht hat und nicht haben kann, weil sie es nie gehört haben. Also wenn Sie BWL-Ausbildung haben, hören Sie nichts von den Sachen. Und es gibt bestimmte Dinge, und wir sind dabei, das aufzuarbeiten, die in dem Gesamtbereich Coaching, Psychotherapie eben einfach gewusst werden müssen. das, worüber wir reden. Wie plastisch ist ein Mensch? Wie entwickelt sich das? Wie kann ich rauskriegen? Und wie muss ich rauskriegen, was ein Mensch nun meint? Ist das alles auf bewusster Ebene? Wie viel spielt das Unbewusste da rein? All das muss ja wirklich gewusst werden, ehe ich als Coach an sehr schwierige Aufgaben rangehen kann. Und ich sage mal, auch die, die ich da trainiere seit einiger Zeit, die haben nicht viel notwendige Kenntnisse gehabt, sonst wären sie auch nicht bei mir. Und das wird um Größenordnung unterschätzt, wie viel spezifische Kenntnisse man haben muss über das Grundmodell, wie verändere ich Menschen, und zweitens auch, was ist wirksam, was ist nicht wirksam. Viele Dinge da sind nicht wirksam und sie werden weltweit verbreitet. Sei es drum, manches ist eben ganz gut, zum Beispiel Hypnotherapie, da denkt man, naja, es wirkt, und wenn man den Gunter Schmidt hört und wenn man die hört und auch Frau Rieber, und da muss man eben fragen, ja, also welches Wirkmodell habt ihr? Da kommt raus keines. Also, wenn ich den Gunter Schmidt frage, sind doch sehr erfolgreich, wie wirkt das denn so? Ja, im Gehirn, ja, aber wie genau? Keine Ahnung, dafür sind sie zuständig. Aber, also, ich halte Coaching für notwendig. Ich halte es gleichzeitig für notwendig, und viele bekannte Coaching-Theoretiker und Praktiker sagen dasselbe. Es muss validiert sein, was man tut, und es muss ein Wirksamkeitsmodell haben.
Also Professionalisierung, so höre ich das, insbesondere mit Blick auf die tatsächlichen Wirkmechanismen aus der Neurobiologie. Ja. Und das führt mich im Grunde genommen zur nächsten Frage. Wir hören ja jetzt immer mehr, der Führende, die Führende soll mehr als Coach agieren. Also Servant Leadership, Führen ist Dienen, das sind tolle Konzepte, finde ich sehr wichtig, dass wir auch diese Rolle gehen, also dieses Empowerment, Enabling, wie alle diese neuen deutschen schönen Begriffe heißen. Unabhängig davon, dass natürlich ein Führender oder eine Führende nicht wirklich als Coach agieren kann, weil da ja ganz andere Machtaspekte drin sind, aber sozusagen in die Nähe zu gehen und mit Methoden zu arbeiten. Ich wundere mich tatsächlich, ganz ehrlich, warum es nicht viel mehr Führungskräftetrainings gibt, die hirnwissenschaftlich ausgelegt sind. Würde mich nicht wundern, wenn Professor Roth demnächst ein Führungstraining machen würde.
Ja, das bereite ich mir gerade vor.
Ja, ah ja.
Dann gibt es natürlich viele Scharlatane, ich sag's mal ganz ehrlich, die so auf dem Neurotrip sind. Niemand davon ist Neurowissenschaftler. Und da muss man als Neurobiologe und Naturwissenschaftler ganz ruhig bleiben und sagen, Leute wollen ihr Geld machen, das sind ja meist Amerikaner, die dann überall auch Traininginstitute gründen und dann Schweinegeld machen. Und da muss man nur gucken, sind das Naturwissenschaftler? Ist, und da sieht man, das sind, na gut, ich will es nicht sagen, das sind die Probleme.
Ist ja genug gesagt zu dem Thema, genau.
Da vor mir spricht dann irgendwie irgendeiner mit der, meist aus der positiven Psychologie, gucke ich, hat er jemals Psychologie studiert? Nein. Der hat sich das beigebracht. Ich will das nicht schlechter machen, als es ist, aber auch hier genauso immer das Vermittlungsproblem. Das Change Management ist ja nicht nur eine Frage der Betriebe, sondern das ist auch eine Frage, wie bringe ich den Führungskräften, die jetzt Change Management machen wollen, bei, wie man Change Management macht, mit derselben Position.
Naja, ich habe verstanden, dass Sie sagen, es wäre schon wünschenswert, mehr Hirnforschung sozusagen in die Führungsausbildung zu bringen. Allein, es ist nicht ganz leicht. Und weil es aufwendig ist, der Leidensdruck nicht entsprechend da ist, im Moment nicht gefühlt wird, ist das schon eine größere Herausforderung. Ja, ja,
das kann ich nachvollziehen. Es wäre sehr wünschenswert, aber es muss professionell gemacht werden.
Ja.
Dazu kommt, dass die allermeisten meiner Kollegen mit Coaching überhaupt nichts zu tun haben, auch nichts zu tun haben wollen.
Herr Roth, was verstehen Sie unter guter Führung?
Gute Führung umfasst als allererstes, was nicht trivial ist, das Interesse an Menschen. Die Bereitschaft, die keineswegs überall ist, sich mit Menschen abzugeben und darin einen Sinn zu suchen. Nicht einfach zu sagen, ich bezahle die Leute, damit sie das tun, was ich anordne. Und nicht zu verstehen, das ist schwieriger, als man glaubt. Das kann man an eigenen Kindern sehen. Ne? Das zweite ist, ich muss hinter dem stehen, was ich von den anderen will. Überhaupt nicht trivial. Mhm. Das dritte ist, ich muss glaubwürdig werden oder glaubwürdig sein. Glaubwürdig werden kann man nur, wenn man einen Grundsockel an Glaubwürdigkeit schon in sich hat. Wie werde ich glaubwürdig? Das kriegt man zum Teil von den Genen, von der frühen Familie und dadurch, dass man gelernt hat, es lohnt sich, glaubwürdig zu sein. Nicht nur so opportunistisch rum und her zu schaukeln. Opportunismus ist eben das, was man sich am besten verkauft. Das sind, sagen wir mal, so die, man muss einen Sinn für Gerechtigkeit haben, man muss tolerant sein. Das sind so Grundeigenschaften. Und dann muss man Methoden beherrschen, die man lernen kann. Das erste ist nur schwierig zu vermitteln, da müssen Ressourcen da sein, auf denen man aufbauen kann. Also nicht jeder ist eine gute Führungskraft, weil er von seiner Persönlichkeit her vielleicht nicht dazu geeignet ist. Auch nicht jeder ist ein guter Arzt, ein guter Lehrer. Aber sagen wir mal, wenn das ist, dann muss man sehen, was sind die Aufgaben? Bin ich im Marketing? Bin ich in der IT-Branche? Dann brauche ich dynamische, offene Menschen, die Veränderungen lieben. Oder suche ich Leute für das Controlling und so weiter, für die Strategie, dann muss ich Menschen, ganz andere Menschen haben, die präzise und langfristig denken, die eher auf Sicherheit bedacht sind. Das heißt, da muss ich eher der Stabile sein, sonst kann ich das gar nicht verstehen. Und häufig wird es ganz falsch gemacht. Jemand wird Führungskraft in einem Bereich, für den er von seiner Persönlichkeit her überhaupt nicht geeignet ist. Ein von seiner Persönlichkeit her dynamischer Mensch wird jetzt Controller zum Beispiel. Und einer, der eher ein sorgfältiger Mensch ist, wie meine älteste Tochter, muss jetzt im Personalbereich, wo man etwas machen muss, was eventuell, meiner Tochter geht es hoffentlich besser, wofür man gar nicht geschaffen ist. Und man kann Leute nicht mehr in der Weise umstricken, wenn die mal 40 sind. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, es gibt nicht die, außer den Grundwerten, ne? Vertrauen zu sich selber, zu den eigenen Kräften, Interesse am Menschen, Gerechtigkeitssinn, Einfühlungsvermögen, bestimmte Dinge, die jeder haben muss, gibt es nicht die gute Führungskraft, sondern für welchen Bereich bin ich vorgesehen? Dynamisch, offen, experimentierfreudig oder eben stabil, risikobewusst, sorgfältig bis pingelig. Und das sind beides gleichberechtigte Typen. Und da müssen die Firmen sehr viel mehr überlegen, für welchen Bereich suche ich welche Führungskraft. Und nicht alle müssen agil sein, das wäre furchtbar. Controller soll nicht besonders agil sein.
Ja.
Aber stimmt. Es wird gemacht.
Was sind aus Ihrer Sicht die Haupthindernisse dann für gute Führung?
Zwei Haupthindernisse. Erstens, es ist nicht klar, in welcher Weise meine Persönlichkeit für den Führungsjob geeignet ist. Ne? Insbesondere nicht, weil ich das selber zum Teil gar nicht sagen kann. Ich muss das extern gesagt bekommen. Ich kenne mich selber nicht genügend. Wenn ich jung bin, denke ich, das schaffe ich schon und kann mich komplett überschätzen, abgesehen von Lügen, Opportunismus, wenn ich sehr ehrlich bin, das schon. Kann ja auch sein. Manche wachsen mit den Herausforderungen, andere aber nicht. Ja? Und das Zweite ist, dass die allermeisten Führungskräfte, haben die letzten großen Untersuchungen gezeigt, überhaupt nicht vorbereitet sind auf die Tätigkeit der Führungskraft. Es wird drauf geguckt, welche fachlichen Qualifikationen haben Sie? Es wird aber nicht drauf geguckt, wissen Sie, was Sie auf Führungskraft über die fachliche Qualifikation hinaus noch wissen müssen. Im einen Fall als Controller muss man keine Selbstwirksamkeit ausstrahlen. Muss sorgfältig arbeiten, aber als Führungskraft im Management, im Marketing, im IT-Bereich, da muss man den Führungsfällen auch strahlen. selbst wenn man sich zurücknimmt, ich erlebe das gerade am großen Betrieb, selbst wenn die Führungskraft sich ganz zurücknimmt und sagt, das Team soll das machen, er muss leuchten. Und jedes Teammitglied von jungen Leuten, das sind zwischen 16 und 22, muss man sich vorstellen, muss wissen, auf den kann ich mich verlassen. Der strahlt an Sicherheit aus. Mhm. Das wird nicht überprüft, sondern sagt, ja, Herr Roth oder Frau Dr. Roth, ja, Sie brauchen unbedingt einen im Personalbereich, da haben wir einen extremen Mangel, jetzt machen Sie das doch mal, Sie schaffen das schon.
Ja, Herr Roth, zum guten Schluss die Frage, als Hirnforscher, Hirnwissenschaftler, was geben Sie Führenden in der heutigen Welt, New Work, agile Welt, von Veränderungen betroffenen Berufswelt mit auf den Weg?
Nicht auf den nächsten Bandwagon springen, nicht den nächsten Hype übernehmen. Man hört was und da muss man überlegen, erstens, ist das für uns, diese neue Botschaft, überhaupt segensreich, außer dass jeder jetzt agil arbeiten muss? Und zweitens, was heißt das für uns? Und wir haben die Feststellung gemacht, dass die meisten Leute, die dann auf diese Hype springen, gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Also nur generalisieren, nur weil es modern ist. Wenn ich schon als Führungskraft nicht daran glaube, dass ich das schaffe, dann schaffen das meine Mitarbeiter aus verschiedenen Gründen erst recht nicht. Also viel mehr Ehrlichkeit und weniger den Druck, ich höre jetzt, das muss man jetzt machen, das muss jetzt gemacht werden, die Technik muss angewandt werden, das kommt und geht, ich muss ehrlichen Job machen, der mir Befriedigung gehört. Das ist nicht drauf hören, wie kann ich weiter die Karriere machen, sondern passt das zu mir, ist das, was ich, womit ich mich verwirklichen will.
Na gut, ganz herzlichen Dank für das gute Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt.
War sehr schön. Es wurde alles gesagt.
Wunderbar, ja, schön.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.